Also ich hatte wirklich ein paar CSD-Erlebnisse, wo ich gesagt habe, so, boah, München hat mir wirklich am meisten Spaß gemacht. Dadurch, dass München einfach immer so abgestempelt wird, von wegen konservativ und jetzt nicht wirklich offen, sind wirklich ganz schön viele Menschen in München immer unterwegs an diesem Tag. Und das bestätigt einen eigentlich auch immer nur darin, hey, wir sind auch queer. So, es gibt hier super viele Menschen, die das unterstützen und nicht dagegen sind.
Das sagt Annika Gebhardt. Die 26-Jährige verdient ihr Geld als Influencerin und veröffentlicht unter ihrem Account Annika Zion Videos auf YouTube, TikTok und Instagram. Sie kommentiert Trash-TV-Formate, spricht aber auch über ernste Themen wie mentale Gesundheit oder Homophobie. Ihr erstes Video erschien vor 8 Jahren, aufgenommen in ihrem Kinderzimmer in Dachau. Mittlerweile wohnt Annika in einer WG in München. Wie lebt es sich als queere Influencerin in der Stadt? Wie viel Aufwand steckt wirklich hinter einem Video? Und wieso findet sie Social Media gerade so belastend? Das erzählt sie mir in einem Restaurant im Werk 3. Das Werk 3 ist Teil des Werksviertels am Ostbahnhof und gehört zu Annikas Lieblingsorten der Stadt. Mein Name ist Jana Jöbstl. Viel Spaß bei dieser Folge von München persönlich.
Du drehst Videos für YouTube, TikTok, Instagram, verdienst dein Geld mit Kooperationen, mit Werbung. Wie oft hast du den Vorwurf schon gehört, dass dein Job keine wirkliche Arbeit ist?
Oh, die Frage kommt immer irgendwie auf. Also ich glaube, es wird auch oft durch die Blume gefragt, so und wie viel machst du denn da so am Tag? Also wenn man sich das nicht vorstellen kann. Aber dass ich jetzt blöde Kommentare bekomme, ist eher weniger. Also ich habe jetzt auch mit Absicht so ein Format auf Instagram gestartet, wo ich sage, so ja, was ich alles am Tag als Influencerin mache, außer wenig bis nichts, also arbeite. Und da kamen jetzt so 2 oder 3 Kommentare, die gesagt haben, so haha, ja, Tag 12 und sie hat wirklich immer noch nicht wirklich viel gemacht. Und dann denke ich mir so, Mann, ja, aber ich mache doch diese Reels und das ist ja auch gleichzeitig wieder Arbeit. Also sieht man nicht so direkt, dass ich dann ja auch wirklich auch noch diese Reels mache. Aber es hält sich in Grenzen. Ich glaube, mittlerweile ist es besser geworden.
Aber was heißt das dann? Wie viel Arbeit ist dann so ein Videoformat?
Es kommt drauf an. Also ein YouTube-Video dauert schon mal länger. Also wenn ich da wirklich komplett fokussiert und sehr angestrengt dran sitze, dann schaffe ich das theoretisch in einem Tag, aber jetzt auch nicht so. Ich sage immer oft, wenn ich in einem Bürojob arbeiten würde und da für jemanden schneiden müsste, dann würde ich mir einfach auch ein bisschen mehr Zeit lassen und das ein bisschen entspannter und angenehmer angehen als bei mir zu Hause, weil teilweise sitze ich dann für einen Videoschnitt dann so 4 oder 5 Stunden unfassbar konzentriert am Computer, dass ich mir danach denke, habe ich überhaupt geblinzelt, habe ich überhaupt geatmet, und dann ist es oft irgendwie anstrengender, als glaube ich, wenn ich mir da irgendwie 3 Tage Zeit gelassen hätte und das so, ich glaube, bewusster angegangen wäre.
Wie kann man sich jetzt so einen typischen Tag bei dir vorstellen?
Also wenn ich YouTube-Videos mache, dann stehe ich so um 9 Uhr auf rum, also wenn ich gemerkt habe, das ist einfach eine gute Uhrzeit für mich. Frühstücke, mache mich fertig und setze mich dann halt so gegen 10 oder spätestens um 11 halt an den Computer und bereite dann was vor. Also je nachdem, wenn es jetzt ein Reaction-Video ist, dann suche ich mir die Folge raus, auf die ich reagieren möchte, und schaue mir die Szenen an, schneide die raus. Das dauert so ungefähr 2 Stunden. Dann mache ich am besten Mittagspause und esse was und stelle mich dann danach vor die Kamera. Und da kommt dann auch wieder dazu, da muss ich eigentlich aber auch erstmal das Licht aufbauen, meinen Hintergrund irgendwie so herrichten, dass es dann auch gut aussieht mit vielleicht schöner Belichtung oder sowas. Mich selbst fertig machen, dass ich kameratauglich bin, und dann drehe ich, und je nachdem, wie gut drauf ich an dem Tag bin und jetzt nicht jeden Satz 5-mal wiederholen muss, geht's schnell, oder es dauert halt, ich glaube, das längste waren auch schon mal so 2 Stunden, wo ich dann wirklich komplett die ganze Zeit vor der Kamera stehe und halt dann mit der Energie, die ich dann im Video dann eben auch habe, moderiere und Witze mache, und das strengt auch an, und ich glaube, das kann man sich manchmal nicht so gut vorstellen, wenn man das selbst noch nicht so wirklich gemacht hat, wie viel Energie das am Ende eigentlich wirklich kostet, so vor der Kamera zu stehen und sich die ganze Zeit darauf zu konzentrieren, dass man jetzt performt, so. Und im besten Fall mache ich dann erstmal Pause und mache vielleicht am nächsten Tag erst weiter. Aber wenn ich jetzt ein Video wirklich an einem Tag durchprügeln wollen würde, dann würde ich mich direkt an den Computer setzen und 5 Stunden schneiden.
Und ein Video wäre jetzt wie lange? Am Ende?
Um die 20 Minuten. Das wäre jetzt so der Zeitaufwand dafür.
Mindestens ein Tag für 20 Minuten.
Genau, ja.
Was wir als Zuschauerinnen und Zuschauer dann sehen.
Für ein Reaction-Video aber. Also wenn es jetzt ein aufwendigeres Video ist, wie zum Beispiel, ich habe jetzt so Videos gemacht, wo ich meine Routine irgendwie versuche hinzubekommen, das dauert dann schon im Schnitt auf jeden Fall dann 2-3 Tage, wenn ich da konstant dran sitze, weil das einfach ein bisschen mehr auf die Musik auch abgestimmt ist und man da viel mehr im Schnitt ja reinsetzen muss, um so eine schöne Story zu bekommen.
Und du machst das komplett allein?
Genau, ja. Also ich habe ein Management, die machen halt das alles, was so E-Mail-Verkehr angeht und das Aushandeln von Preisen bei Kooperationen und andere Sachen, die ich jetzt, wo ich sage, okay, das schiebe ich dann gerne auf die, dann habe ich da ein bisschen Entlastung. Aber alles, was meine Videos angeht und alles, was auf meinen Kanälen passiert, das entscheide ich selbst, das mache ich selbst und da bin ich auch sehr froh drum.
Du hast jetzt gesagt, so sieht ein typischer Tag aus, wenn du ein YouTube-Video drehst, schneidest und so weiter. Was machst du an den anderen Tagen?
Boah, das weiß ich immer selbst noch nicht so genau. Also ich hatte jetzt zum Beispiel die letzten 3 Tage hatte ich sehr doll Langeweile und bin nicht mal irgendwie vor die Tür gegangen. Und das ist dann auch immer so, da denke ich mir so, schade. Irgendwie muss ich halt auch nicht vor die Tür und dann versinke ich oft in so ein Loch. Aber das schaffe ich eigentlich relativ gut immer mit Sport oder mich dann eben mit Freunden dann am Abend doch noch treffen und Kleinigkeiten machen. So gestern war ich auf einem Konzert zum Beispiel. Also das kann man ja hier in München, hat man ja wirklich sehr viele Möglichkeiten, dass ich dann einfach nicht nur zu Hause rumsitze und mein Zeug mache. Obwohl ich dann aber auch gerne mal was mal oder was lese und vielleicht jetzt auch in nächster Zeit ein bisschen bewusster nicht auf Social Media bin.
Mhm. Weil es dich so belastet oder was sind die Gründe?
Also jetzt mittlerweile irgendwie tatsächlich auch, dass es mich ein bisschen belastet, weil ich selbst weniger gepostet habe in den letzten paar Monaten oder Jahren sogar und dann doch das Gefühl bekomme, oh krass, okay, aus jeder Ecke springt gerade irgendwie ein neuer Influencer und postet super viele Videos und ist super kreativ und hat 1000 Ideen und wieso habe ich das nicht mehr? Und dann mache ich mir oft so ein paar Vorwürfe, so eigentlich müsste ich jetzt auch produktiv sein, eigentlich müsste ich jetzt auch das 5. TikTok am Tag posten gefühlt und mache mir selbst dann noch mehr Druck, obwohl ich es eigentlich nicht müsste. Und das hat mich, glaube ich, jetzt in letzter Zeit doch irgendwie belastet. Aber ansonsten frisst es Zeit und im Endeffekt weiß ich halt nicht mehr, was ich da eigentlich gerade angeschaut habe. Und ich möchte weg von diesem belanglosen Zugeballer in meinem Kopf und mir dann halt wirklich eher Zeit nehmen, ein Buch zu lesen und ein bisschen mehr aufzunehmen und nicht so gestresst zu sein, dann währenddessen ich irgendwas konsumiere.
In einem deiner letzten Videos hast du auch eben erwähnt, dass dir oft die Routine fehlt, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Hast du dann schon mal darüber nachgedacht, alles stehen und liegen zu lassen und einen ganz klassischen 9-to-5-Job anzufangen?
Ja, der Gedanke kommt sehr oft. Also dann bin ich aber auch wieder dabei, ich spiele das dann durch in meinem Kopf und sag so, okay, was ist, wenn ich jetzt, und da habe ich halt zum Beispiel, ich hätte total Bock, irgendwas Handwerkliches zu lernen, so dass ich sage, okay, ich habe das wirklich von vorne bis hinten professionell in der Ausbildung gemacht und nicht mir irgendwie selbst beigebracht. So Schreinerlehre oder sowas zum Beispiel, da denke ich mir, ja, wäre schon cool und ich würde was lernen, aber dann hätte ich genau diese Freiheiten nicht, die ich jetzt gerade in meinem Job habe und ja eben so liebe. Ich meine, ich habe das dann letztendlich die Entscheidung getroffen, vor 7 Jahren das halt wirklich durchzuziehen und einfach nur Videos zu posten, anstatt halt eine Ausbildung zu machen, weil ich gedacht habe, so, ich will einfach entscheiden können, wann ich Urlaub mache und wann ich produktiv sein möchte. Und ich glaube, deswegen wird das doch nicht so schnell passieren, dass ich mich jetzt für eine Ausbildung anmelde.
Du hast in einem Interview mal gesagt, ich lebe meinen Traum. Würdest du das dann jetzt heute genauso unterschreiben?
Voll. Also ich glaube, das Schöne an dem Job ist, dass ich könnte mir theoretisch alles raussuchen und das aber auch gleichzeitig posten und aufnehmen und irgendwie cool gestalten. Also sollte ich mich jetzt dazu entscheiden, ein Haus zu renovieren, weil ich dann gefühlt ein bisschen mehr Sinn irgendwie in meinem Tag habe, dann kann ich das auch perfekt aufnehmen, umsetzen und posten und es würde Leute halt auch interessieren. Und ich glaube, deswegen ist es, würde ich schon sagen, dass ich meinen Traum lebe, weil auch wenn mein Traum sich in der Definition halt dann im Thema ändern würde, könnte ich davon immer noch leben, weil ich eben diese Basis habe mit dem Social Media.
Und hat man dann keine Zukunftsängste, wenn du jetzt auch selber sagst, du überlegst, ich müsste eigentlich viel mehr machen oder du überlegst, komplett zu wechseln?
Voll, ja. Und ich glaube, das ist auch gerade eben ein großes Problem, das ich halt eben habe. Also, dass ich überlege, ja, gerade eben funktioniert noch alles super, aber es kann ja genauso schnell einfach passieren, dass die Leute dann wirklich irgendwann sagen, okay, jetzt ist es mir einfach doch zu wenig Inhalt und zu viel Werbung zum Beispiel. Und da überlege ich schon immer lange so, okay, was könnte ich jetzt machen, dass ich mehr poste und doch irgendwie wieder mehr Leute abhole. Aber letztendlich denke ich mir, okay, wenn es wirklich dann gar nicht mehr funktionieren sollte und wirklich nur noch 3 Leute meine Videos schauen, dann könnte ich immer noch irgendwie in der Branche halt im Hintergrund arbeiten, weil die Erfahrung oder die Connections, die ich gemacht habe über diese 8 Jahre, habe ich. Und ich kann Videos schneiden, ich kann in dem Stil von YouTube Videos schneiden. Ich weiß, was dann irgendwie doch gut ankommt und was nicht. Und ich denke, das wären schon gute Einstellkriterien für mich in einem Job im Hintergrund.
Du hast jetzt Werbung gerade schon angesprochen. Wie verdienst du Geld?
Es gibt mehrere Arten. Also erstmal läuft auf YouTube ja immer, wenn man sich ein Video anschaut, kommt davor ja Werbung oder mittendrin oder am Ende. Da werde ich dann von YouTube direkt bezahlt. Also es gibt dann eine Werbekostenerstattung halt einfach, die ich bekomme. Und das kommt dann eben darauf an, wie viele Leute auf das Video geklickt haben. So, das ist der eine Teil. Dann kommen Produktplatzierungsanfragen eben von Firmen, die jetzt sagen, okay, wir haben hier ein Produkt, das würden wir gerne bewerben. Und dann schreiben die eine Mail an mein Management und sagen, hey, hätte Annika Lust, dafür Werbung zu machen? Und dann sage ich entweder ja oder nein, je nachdem, ob ich es cool finde oder es sogar auch selbst benutze. Oder mir dann eben auch noch zu dem Briefing, das sie geschickt haben, was einfällt. Das ist auch immer so ein Kriterium. Und dann wird da was ausgehandelt, je nachdem, ob sie das auf Instagram haben wollen als Story oder als Reel, als richtigen Post oder auf TikTok. Da gibt es ja jetzt ganz viele Plattformen, wo das stattfindet. Und dann sagt meine Managerin, ja, das kostet so und so viel, je nachdem, wie viel sie wollen. Und dann mache ich da eine Story zu zum Beispiel und kriege dann dafür Geld. Genau. Und dann so Kleinigkeiten gibt es auch noch wie Merchandise. Das ist für mich jetzt aber einfach nicht relevant, weil ich da gerade einfach nicht viel mache. Oder ich werde halt irgendwie zu Events eingeladen und habe da, also absurd finde ich teilweise, dass man einfach wirklich dafür bezahlt wird, dass man anwesend ist oder einfach kommt und dann vielleicht auch eine Instagram-Story postet oder sowas. Oder man hat halt irgendwo einen Auftritt oder eine Gage für einen Auftritt in einem anderen Video oder so.
Aber das hört sich ja eigentlich ganz gut an, auf Events gehen und dafür Geld bekommen.
Ja, das hatte ich jetzt aber erst einmal, wo wirklich eigentlich gesagt wurde, so komm einfach vorbei und das ist schon dann der Hauptteil. Und dann erhoffen die sich natürlich aber eh, dass man sowieso im Zuge des Events Stories macht und irgendwas produziert. So. Und deswegen ganz kostenlos ist es, also nur bezahlt werden fürs Ankommen, das ist eigentlich nie so.
Und welche Kriterien hast du? Wie wählst du aus? Also wenn man deine Videos jetzt in letzter Zeit angeschaut hat, dann hat man mitbekommen, dass du auch sehr oft Nein sagst zu Angeboten. Ja. Wie wählst du da aus?
Boah, also gibt's auch wieder verschiedene Sachen. Also Alkohol lehne ich einfach strikt ab, weil ich sag, ich habe genug Anfragen. Ich muss jetzt nicht unbedingt auf meinem Kanal Werbung für irgendwelche jegliche Drogen machen. Dann halt eben Sachen, die ich selbst nicht benutze und mir denke, ich habe nämlich gemerkt, sobald ich Sachen annehme, nur weil sie vielleicht jetzt gut bezahlt sind oder weil das die Kampagne eigentlich ganz witzig klingt, heißt es nicht, dass es mir dann im Endeffekt einfach fällt, einen Reel zu machen oder halt irgendwie eine coole Storyline zu finden, wo ich sage, okay, ich bringe diese Werbung jetzt irgendwie lustig rüber und das ist voll cool und ich bin am Ende richtig zufrieden. Deswegen habe ich einfach wirklich angefangen, öfters Nein zu sagen und halt eben darauf zu achten, dass ich wirklich nur Sachen annehme, die ich selbst wirklich cool finde und auch schon vielleicht lange benutze oder dann erstmal teste und dann sage, ja, okay, ich mache für euch Werbung, weil ich bin überzeugt von dem Produkt.
Aber wie gehst du sicher, dass die Werbeversprechen dann auch wirklich gehalten werden? Also beispielsweise Gotback, die vor ein paar Jahren gesagt haben, ihr Rucksack ist aus 100% recyceltem Material. Es hat sich dann rausgestellt nach Recherchen, dass dem nicht so ist. Für die machst du Werbung.
Genau.
Wie kann man das vereinbaren?
Ich sollte nie sagen, der Rucksack ist zu 100% aus recyceltem Plastik. Mhm. Und das hatten sie, das war ja ein Post, den sie vor vielen Jahren davor mal auf Facebook gepostet hatten und das wurde eben rausgekramt und das ist nicht cool und da habe ich auch, ich war mit denen in Kontakt, als das alles rauskam, dieser Artikel, und sie haben auch direkt ganze Mails rausgeschickt an alle, die eben auch schon mal Werbung gemacht haben für Gotback. Mit mir wurde nie irgendwie falsch kommuniziert und ich habe nie ein falsches Werbeversprechen quasi nach draußen getragen und das ist jetzt, glaube ich, sonst auch noch nie passiert. Und dadurch, dass ich dann eben diese Produkte selbst auch benutze und teste, ist es eigentlich zu 90% sicher, dass es auch wirklich das ist, was ich halt sage in meinen Reels. Sonst würde ich es auch nicht sagen. Das könnte ich nicht übers Herz bringen. Und das würde man auch merken. Also ich bin auch immer der Meinung, egal wie gut man vielleicht irgendwas schauspielert oder versucht zu überspielen, irgendwie spürt man es doch und dann ist die Kaufkraft am Ende auch nicht so groß.
Wenn du jetzt so viele Sachen auch absagen kannst und dich auf einzelne Kooperationen beschränken kannst, was können wir uns da jetzt vorstellen? Wie viele Posts musst du im Monat posten oder Videos hochladen, um in München gut leben zu können?
Also jetzt so bei dem Höchststeuersatz, den ich halt gerade eben auch habe, müssten es zwei Posts sein ungefähr. Also auf Instagram sind eh bei mir die meisten Werbungen. Also, dass ich erstmal so wirklich gut alles gedeckt habe, wie ich gerade eben lebe. Und ich lebe tatsächlich nicht großkotzig oder sowas. Also ich wohne in einer WG, ich bin sehr viel zu Hause, ich koche sehr gerne und mache einfach mein Zeug und habe jetzt einfach auch in letzter Zeit durch meine Freundin tatsächlich irgendwie gemerkt, nochmal ein bisschen mehr auf Preise zu achten und vielleicht hier und da einen Schnapper zu machen, anstatt einfach im Supermarkt doch ein bisschen blind einzukaufen. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich recht sparsam bin und wenn ich dann irgendwie Investitionen mache, dann sind das so einmal im Jahr so eine größere, so wie so ein Fahrrad oder sowas, wo ich dann sage, okay, jetzt kaufe ich mir da so eine coole große Sache und das war's dann noch erstmal. Deswegen ist es gar nicht so viel Werbung, die ich machen müsste, um wirklich gut zu leben hier.
Ich finde, im Fernsehen ist Werbung total klar, deutlich. Es ist akzeptiert. Man weiß, jetzt kommt der Werbeblock. Auf Instagram und Co. ist es ein bisschen nervig. Wie viel Werbung findest du okay?
Ja, da bin ich selbst immer so ein bisschen am Überlegen oder irgendwie auch ein bisschen am Rudern, weil ich manchmal nicht so viel zu posten habe und nicht so viel zu sagen habe. Und dann steht aber auch schon wieder der nächste Werbetermin im Kalender und ich muss an diesem Tag halt dann eben ein Reel posten, wo halt dann wieder Werbung stattfindet. Und da versuche ich dann auch immer so ein gewisses Gleichgewicht zu finden, dass es dann wirklich nicht einfach nur so wirkt, als würde ich Instagram nur noch für Werbung betreiben. Und es ist mir auch tatsächlich manchmal unangenehm, wenn ich merke, oh, jetzt war gerade irgendwie Winter und totales Loch und da ist nicht viel passiert auf meinen Social-Media-Kanälen und jetzt kommt halt wieder Werbung. Und ich habe auch mal versucht, das zu kommunizieren und zum Glück, und da bin ich sehr froh, sind halt alle sehr verständnisvoll auf meinem Kanal, in meiner Community, weil sie sagen so, hey, dafür gibst du dir aber auch wirklich Mühe bei der Werbung, die du machst, und irgendwie entertaint es uns, dass es überhaupt gar nicht so wirkt, als wäre es Werbung, und deswegen ist es irgendwie okay. Ich glaube, problematisch wird es halt dann, wenn man wirklich nur noch plump einfach nur da sitzt und sagt, das und das und das und das, kauft euch das und dann wieder abhaut. Also so ein gewisser Respekt, glaube ich, bei der Sache ist auf jeden Fall wichtig, um jetzt nicht irgendwie schlechtes Gemüt auf sich zu ziehen.
Im Fernsehen ist klar deutlich, was jetzt Werbung ist. Auf Social Media verschwimmen die Grenzen manchmal ein bisschen. Wie transparent machst du die Werbung?
Also, was natürlich rechtlich geregelt ist, ist, dass man immer kennzeichnen muss, okay, Werbung. Das heißt, es steht immer oben links im Eck Werbung oder auf jeden Fall halt dann eben auch in der Videobeschreibung auf Instagram oder auf YouTube. Und ich kommuniziere das ja eh auch im Video. Und es gibt oft auch, ich sehe bei anderen manchmal, dass sie halt irgendwo sind, wo sie sagen, okay, da wurden sie jetzt eingeladen, aber das halt dann eben auch in den weiterführenden Posts nicht mehr als Werbung kennzeichnen. Und dann denke ich mir so, das ist halt ein bisschen schade, weil ich finde, wenn man schon irgendwie dann was geschenkt bekommt oder geschickt bekommt oder halt eben in einem Wellnesshotel Urlaub macht, so, dann mach es halt wenigstens wirklich sehr transparent, um zu sagen so, danke, dass ich hier sein darf, das ist aber jetzt auch für euch Werbung. Weil sonst finde ich das oft irgendwie auch so ein bisschen, als würde man das extrem ausnutzen, dass man dieses Privileg hat, dann eben kostenlos oder halt eben im Gegenzug von Posts Urlaub zu machen. So.
Es ist ja auch ein bisschen dafür da, um zu zeigen, so, das ist nicht alles normal so, ja. Ich werde dafür bezahlt und es genau. Ist nicht normal, dass ich jedes Wochenende beispielsweise in irgendeinem Hotel schlafen darf.
Ja. Ja, das war bei mir auch mit unter der Grund, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt diese Videoreihe, wo ich einfach nur meinen extrem normalen Alltag eigentlich auch hier zeige, dass ich jetzt nicht jedes Wochenende auf einem krassen Event bin oder irgendwie extrem meine Privilegien als Influencerin ausnutze, sondern eigentlich auch nur hier bin und vielleicht gehe ich ab und zu mal zum Sport und habe nicht so viel zu tun, weil ich selbst auch auf Instagram war und vor allem im Winter überall dann auf einmal irgendwen gesehen hat, der jetzt in dem nächsten krassen Luxus-Wellness-Hotel ist und ich denke mir so, ja, aber gezahlt hast du es halt auch nicht und halt 99% deiner Follower können sich das halt leider nicht leisten. Und ja, da bin ich mittlerweile einfach auch so, dass ich zum Beispiel so einen Urlaub dann gerne selber zahle, weil ich dann erstens auch viel besser abschalten kann und ich habe es, glaube ich, super wichtig, dass ich das für mich entdeckt habe, weil ich sonst unterbewusst immer mit dem Gedanken rumrenne, ja, aber ich bin hier ja auch nicht umsonst, so, ich muss eigentlich auch eine gewisse Anzahl von Stories posten, damit es gerechtfertigt ist, dass ich hier gerade eben eingeladen wurde und deswegen zahle ich das einfach mittlerweile sehr gerne selbst. Und genieße dann einfach auch wirklich meinen Urlaub und dann...
Um dann auch wirklich abschalten zu können.
Genau, und dann behalte ich das auch gerne für mich irgendwie so ein bisschen und muss andere nicht reinreiben, dass ich jetzt hier so ein richtig geiles Luxusleben für eine Woche habe und dann eh eigentlich wieder zu Hause bin, aber zu Hause nicht viel poste, weil es halt super langweilig ist.
Ich würde es gerne nochmal auf die Videos, auf die Anfänge zurückgehen. Du hast im Dezember 2015 dein erstes Video bei YouTube hochgeladen. Wann hast du das letzte Mal angeschaut?
Boah, das glaube ich wirklich vor 5 oder 6 Jahren das letzte Mal. Also ich weiß genau, was in diesem Video passiert. Mhm. Ich glaube, weil es halt einfach auch das erste war und das war aber auch so belanglos. Also ich habe das so auf dem Sprung aufgenommen noch, weil ich mich irgendwie eine halbe Stunde später mit einer Freundin in der Stadt getroffen habe und gedacht habe, okay, hey, wenn ich es jetzt nicht aufnehme, dann mache ich es irgendwie nie. Und ich habe schon immer überlegt, okay, wann nehme ich mein erstes Video auf und mit mir selbst vorm Spiegel geredet. Und dann dachte ich so, okay, komm, ich mache das jetzt. Habe das wirklich schnell zusammengeschnitten. Das geht ja, glaube ich, auch nur 3 Minuten lang oder so. Und ich sag nur, dass ich jetzt anfange mit YouTube und das war's.
Du stellst dich kurz vor, genau.
Ja, genau.
Es ist wirklich nicht lang.
Ja, also.
Würdest du jetzt im Nachhinein was anders machen?
Nö, also ich bin sehr zufrieden, wie alles passiert ist. Also es gibt auch, glaube ich, kein Video, wo ich sage, okay, das muss ich jetzt runternehmen, weil das unfassbar peinlich ist. Also mir sind natürlich, ein paar Videos sind mir unangenehm, einfach weil ich da halt aber auch 18 war oder ich gerade 17 noch, als ich angefangen habe. Und jeder würde irgendwie komisch gucken, wenn man sich selbst dann 8 Jahre vorher sieht. Oder ja, 8 Jahre ist es jetzt her. Und deswegen, das ist, glaube ich, wie Tattoos. Ich denke mir immer, wenn ich das in diesem Alter gemacht habe und in diesem Moment gemacht habe, dann werde ich das, glaube ich, auch einfach später nicht bereuen, weil in dem Moment fand ich es sehr cool und es ist ja im Grunde nur eine Erinnerung daran, was ich eben vor 8 Jahren gemacht habe und wie ich vor 8 Jahren war.
Und wie kam das bei deinen Eltern an?
Ich habe das erst gar nicht erzählt. Also ich habe das, ich glaube, so ein halbes Jahr lang geheim gehalten, bis ich 1000 Abonnenten hatte oder 2000, wo man schon ein paar Kommentare hatte und die Leute so waren, hey, das ist ja voll cool, was du machst und ich schaue da gerne immer wieder rein. Und dann hatte ich da irgendwie so einen Punkt, wo ich sagen konnte, guck mal, ich mache da was und es kommt gut an und es kommen keine blöden Kommentare. Ich werde nicht dafür verurteilt, dass ich da jetzt gerade was hochgeladen habe. Also es kam natürlich schon immer mal wieder dann, weil es ja gerade eben auch in der Zeit war, wo ich Abschluss gemacht habe und dann auf der Suche war, okay, was mache ich jetzt eigentlich so nach der Schule? Haben sie schon immer gesagt, ja, okay, such dir doch eine Ausbildung, mach doch was Gescheites, mach ein Studium oder sowas, dass du was lernst. Und da habe ich immer versucht, sie so ein bisschen zu beruhigen und habe dann auch erstmal ein Praktikum gemacht, hier und da mal und gesagt, guck mal, ich war ja jetzt auch schon bei einem Bewerbungsgespräch und hätte jetzt theoretisch sogar auch das Angebot für eine Ausbildung als Mediengestalterin, Bild und Ton eben. Und dann habe ich das aber kurz vorher, also bevor ich den Vertrag gesendet hätte bekommen, habe ich abgesagt und gemerkt, okay, wenn ich jetzt nicht 100% meiner Zeit halt eben in YouTube reinstecke, dann wird das vielleicht auch gar nichts, weil es war genau so die Zeit, wo ich gesagt habe, jetzt funktioniert's gut, jetzt habe ich gerade eben wirklich diese Aufmerksamkeit, um das tatsächlich zu meinem Job zu machen. Und dann hat das auch geklappt und ich bin sehr froh darüber und da bin ich auch sehr dankbar und privilegiert eben auch, dass ich diese Unterstützung hatte eben von meinen Eltern und sagen konnte, okay, ich bleib noch zu Hause und zahle keine Miete und habe dann eben die Zeit und die Mittel eben auch da, das anzugehen und groß zu machen.
Das heißt, dein Ziel von vornherein war, Influencerin zu werden?
Nee, gar nicht. Und das sage ich auch immer ganz oft. Ich habe nicht damit angefangen, weil ich gedacht habe, okay, erstens, ich will Aufmerksamkeit oder Geld damit verdienen. Und ich glaube auch, wäre ich so an die Sache rangegangen, hätte es nicht funktioniert. Ich habe angefangen, weil ich selbst sehr gerne YouTube geschaut habe, weil ich bin immer von der Schule nach Hause gekommen, habe dann wirklich 3 Stunden erstmal die 10 YouTuberInnen geschaut, die es zu der Zeit gefühlt gab und mir immer gedacht, ah, ich finde das so cool, ich liebe es, Leute zu unterhalten und irgendwie Leuten einen schönen Moment irgendwie zu bescheren, dass sie sich halt ein 10-Minuten-Video angeschaut haben und dann dabei vielleicht Spaß gehabt haben. Und eben auch mit meiner Sexualität habe ich gemerkt, die Videos, die ich angeschaut habe von Frauen, die sich öffentlich als lesbisch eben gezeigt haben und geoutet haben, dass es mir selbst geholfen hat, mich zu finden und irgendwie selbstbewusster mit der Sache umzugehen. Und da war mir auch schnell klar, dass ich das irgendwann in einem Video bearbeiten möchte und halt eben auch im deutschen Bereich nach außen tragen möchte.
Du hast in einem Interview gesagt, du möchtest nicht für deine Sexualität, sondern für deine Gags bekannt werden. Hast dich, wie du jetzt aber gerade schon angeschnitten hast, eben dann trotzdem öffentlich geoutet in einem Video. Wieso war dir das eben trotzdem so wichtig?
Also ich glaube, man kann auf jeden Fall auch über seine Sexualität sprechen, ohne dass das das Hauptthema ist. Und das war mir eben wichtig. Also ich habe das gesagt, weil ich glaube, wenn etwas dann eben nur darum geht, dann erreicht das, glaube ich, nicht diese breite Masse, um wirklich alle Leute irgendwie auch besser aufzuklären, was das angeht. Wenn ich nämlich jetzt nur die Zielgruppe abgreife, die sowieso queer oder in der LGBTQ+-Bubble ist, dann ist es auch gut. Aber ich fand es irgendwie cool, einfach ich zu sein und das als so Gadget so nebenbei zu haben und zu sagen, ja, okay, ich habe da einen extra Kanal gehabt, dann eben für Funk eben auch und da dann diese Aufklärung betrieben. Aber ich selbst hatte auf meinem Kanal immer noch die Freiheit, einfach zu sein so, okay, das ist Annika und das ist einfach wirklich nur so ein Teil von mir.
Das Thema ist ja nicht nur bei YouTube bei dir präsent, dir ist das auch auf den anderen Kanälen wichtig. Du hast 2017 eine Kampagne gestartet mit anderen YouTuberInnen, Wir gegen Homophobie. Was war damals der Grund? Wieso musstest du diesen Schritt gehen?
Ich glaube, es gab damals ein Video von einem anderen YouTuber, der eben ein Video gepostet hat und da öffentlich gesagt hat, dass er halt extrem was gegen Schwule hat oder sowas. Ich kann das gerade gar nicht mehr im Gedächtnis abrufen, aber es war auf jeden Fall so eine Gegenantwort, ohne diesen spezifischen YouTuber halt zu nennen und mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, du bist blöd. das ist gar nicht gut, was du sagst, sondern ich wollte diese Aufmerksamkeit von ihm weglenken und sagen, hey, können wir nicht einfach alle sagen, wie wir dazu stehen und diesen Support an alle Leute tragen, die sich da einfach ein bisschen blöd fühlen mit sonst. Genau. Und das hat dann auch recht gut funktioniert und auf einmal war halt weniger Aufmerksamkeit auf diesem Negativen, sondern auf dem Positiven, dass wir einfach, dass es super viele Menschen gibt, die das halt cool finden und unterstützen und nichts dagegen haben.
Also würdest du sagen, ihr habt die Ziele erreicht, die ihr euch damals gesteckt habt?
Boah, ich glaube, man kann immer höher stapeln. Also ich glaube, es geht immer höher. Es war auf jeden Fall ein süßer Schritt und für mich hat es viel gemacht irgendwie im Inneren und einfach nur, oh, es reicht ja auch eine kleine Masse an Menschen, die das sagen und wo man sich dann einfach zugehörig fühlt. Genau, und ich glaube, das ist das Gleiche mit CSD, ist einfach, man sieht halt dann, wie viele Leute eigentlich wirklich um einen herum sind, obwohl es einfach natürlich noch mehr sein könnten, aber das reicht in dem Moment auf jeden Fall.
Du hast den CSD jetzt gerade angesprochen, der letztes Jahr extrem gut besucht wurde in München. Wie macht sich München aus deiner Sicht?
Also ich hatte wirklich ein paar CSD-Erlebnisse, wo ich gesagt habe, so, boah, München hat mir wirklich am meisten Spaß gemacht. Und ich glaube aber, es hängt auch damit zusammen, dass ich die Straßen kenne, durch die man dann läuft und feiert. Und irgendwie hat das eine ganz andere persönliche Bedeutung dann für mich. Aber ich hatte einfach auch das Gefühl, dadurch, dass München einfach immer so abgestempelt wird, von wegen konservativ und jetzt nicht wirklich offen, sind wirklich ganz schön viele Menschen in München immer unterwegs an diesem Tag. Und das bestätigt einen eigentlich auch immer nur darin, hey, wir sind auch queer. So, es gibt hier super viele Menschen, die das unterstützen und nicht dagegen sind. Und das ist einfach das schöne Gefühl, dann eben in München zu sein, in meiner Heimatstadt so.
Hat sich das gewandelt, jetzt so in den letzten Jahren, in denen du jetzt auch aktiv bist? So diese Offenheit und das ganze Positive, was du jetzt angesprochen hast.
Ja, also es hat auf jeden Fall viel mehr Präsenz, dadurch, dass jetzt gefühlt jeder Mensch ein Handy in die Hand nehmen kann und die persönliche Geschichte teilen kann. Und das ist auch wichtig und gut. Traurige ist halt eben nur, dass dadurch ja auch die Gegenstimmen größer werden und sich mehr bedroht fühlen, was halt absolut absurd ist. Einfach nur, weil Menschen endlich öffentlich dazu stehen können, wer sie sind und wie sie sich fühlen. Und das ist halt das Traurige, dass halt dann leider eben durch diese öffentliche Welt sehr schnell eben auch das Negative an einem rankommt. So. Aber es wird auf jeden Fall mehr und schöner und größer und das ist das Wichtige.
Hast du für dich Strategien, wie du damit umgehst, wenn du eben mal auch negative Kommentare abbekommst oder jemand gegen die Inhalte ist, die du postest?
Viel darüber reden, glaube ich. Also wenn ich jetzt blöde Kommentare lese, was zum Beispiel auch Äußeres von mir dann betrifft, vor allem als ich mir die Haare abrasiert habe oder sowas und so blöde Kommentare kommen, dann darf ich das halt nicht einfach nur lesen und in mich reinfressen, sondern oft hat mir einfach auch geholfen, ein Video darüber zu machen. Also als ich mal so eine komplette Hate-Welle abbekommen habe, weil ich in den Trends gelandet bin in YouTube und dann wird das natürlich dann den Leuten gezeigt, die halt gerade eben eigentlich für irgendein hartes Rap-Video in die Trends geguckt haben und sich dann so ein Video anschauen von irgendeiner Lesbe mit kurzen Haaren, dann sagen die halt schnell so, was ist das für ein Junge? Und das trifft mich dann schon irgendwie. Ich glaube, weil das einfach so wunde Punkte in mir verletzt, weil ich ja selbst da halt immer oft denke, bin ich jetzt nicht weiblich genug und sehe ich jetzt aus wie ein Typ und das ist einfach völliger Quatsch. Und ich habe dann halt einfach mal ein YouTube-Video dazu gemacht und einfach genau alle diese Kommentare genommen und kommentiert und somit für mich verarbeitet und dann war das völlig fein. Danach war das komplett weg. Also es ist so, als hätte ich da so einen Brief geschrieben und den so abgeschickt von meinen Gedanken und dann waren die einfach raus und im Internet und dann war das für mich abgehakt.
Du sprichst ernste Themen in deinen Videos an. Andererseits kommentierst du aber eben auch Trash-TV. Das bedeutet, du schaust dir ein Reality-TV-Format an, zum Beispiel Princess Charming, Too Hot to Handle. Charming Sex Topmodel war auch schon mal dabei.
Ja, das war auch dabei.
Schaust es dir an, Und nimmst ein komplett neues Video auf und kommentierst dann die Folge.
Genau.
Wie lässt sich das vereinbaren, dass du eben auf der einen Seite über zum Beispiel mentale Gesundheit sprichst und dann aber Trash-TV kommentierst?
Also bei Trash-TV ist jetzt ja auch so, dass ich seit 2 Jahren auch nur noch Princess Charming gemacht habe. Oder ja gut, How to Handle war auch dabei, das stimmt. Also ich versuche halt dann eben in meinen Videos das aufzugreifen, was halt in diesen Szenen dann teilweise schief läuft und wie sich dann einfach Menschen verhalten, wo ich mir denke so, boah, reflektiert man da nicht drüber? Warum reagiert die Person in dem Moment so? Und ich glaube, das kann auch teilweise was bringen. Also wenn sich das Leute anschauen, dann denkt man vielleicht auch öfters mal über sein Verhalten in so, vor allem so Beziehungsthematiken. Also da wird ja auch oft, weiß ich nicht, einfach so aus dem Gefühl heraus gehandelt oder diskutiert und verletzende Sachen gesagt. Deswegen macht es eigentlich Spaß, das so ein bisschen zu analysieren, wie sich gewisse Menschen dann in welchen Situationen verhalten und vielleicht auch so einen gewissen Kritikpunkt hier und da zu setzen. Und dadurch lässt sich das, glaube ich, relativ einfach vereinbaren für mich, weil ich dann auch noch so ab und zu mal ein paar Mal das Gefühl habe, so, ja, okay, jetzt habe ich noch ein bisschen Mehrwert da reingebracht und noch einen kleinen Witz am Ende gemacht, so, und dann ist es, glaube ich, ein ganz gutes Video.
Würdest du selber gerne mal bei einem der Formate mitmachen?
Schon, also ich habe mich auch mal für Princess Charming beworben, also einfach nur, um zu sehen, wie es ist und wie ich am Ende dann da reingeschnitten werde, also weil man ja oft hört, also ich sehe das ja auch mit den Augen von wegen so, okay, da wird einfach auch viel gepfuscht und gemacht, dass es halt irgendwie spannender oder krasser wirkt. Und ja, ich würde gerne wissen, was ich da für eine Rolle bekomme, wie ich da eingebaut werde und inszeniert werde.
Wieso hat es nicht geklappt?
Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie bei der dritten Castingrunde dann einfach keinen Anruf mehr bekommen. Also ich war, glaube ich, schon sehr weit und ich hatte dann irgendwie auch einen FaceTime-Call mit dem Sender und irgendwie so 3 Leuten nochmal ein Interview geführt, warum ich da mitmachen möchte und was meine Motivation ist und so bla bla bla. Ich glaube, im Endeffekt lag es daran, dass mich einfach zu viele Kandidatinnen im Haus schon kannten und die Princess selbst auch wusste, wer ich bin. Und ich glaube, da wäre das einfach nicht so ein normales Kennenlernen gewesen, sondern so, oh, du bist auch da. Ah ja, spannend. Und deswegen, ja.
Und ein zweites Mal bewerben ist nicht drin?
Habe ich nicht gemacht, nein. Weil, also ich bin jetzt ja eben auch in einer Beziehung und dann denke ich mir so, wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, dann soll es nicht sein. Und dann kommentiere ich das lieber und das ist jetzt einfach mein Job.
Ich würde gerne nochmal auf München zurückkommen. Du hast gesagt, du lebst in der WG, ja. Bist schon immer wieder auch am Überlegen, ist es das jetzt noch? Man hat jetzt auch erfahren, dass du eine Mieterhöhung bekommen hast. Wieso bleibst du noch hier?
Weil ich das schon liebe, die Auswahl zu haben zwischen verschiedenen Orten und Sachen. Also es klingt so banal, aber zum Beispiel ein großer Punkt ist für mich das Fitnessstudio. Ich liebe es, wenn ich mir einfach wirklich mehrere angucken kann und sagen kann, ja, das finde ich jetzt für mich einfach am schönsten, da fühle ich mich wohl und dann gehe ich halt einfach immer in das. Und das, wenn ich jetzt weiter draußen wohnen würde oder halt irgendwie auf dem Land, dann müsste man mit dem Auto irgendwo hinfahren und irgendwie kostet alles so ein bisschen mehr Zeit und Planung. Und hier stolper ich halt aus der Tür rein und in den nächsten Supermarkt rein, aus der Tür raus und in den nächsten Supermarkt rein, so. Und das ist halt so auch so eine gewisse Freiheit, die man halt eben hat. Aber gleichzeitig denke ich mir halt auch, boah, jetzt so im Urlaub in den Bergen war es halt einfach auch schön, weil es unfassbar entschleunigt und mich wirklich gar nicht so stresst unterbewusst, wenn ich einfach sagen kann, okay, ich gehe jetzt einfach zur Tür raus und laufe da den nächsten Berg hoch. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen ins Wanken geraten, so brauche ich diesen Lärm, diese laute Stadt um mich herum, weil ich habe auch einfach keine Lust mehr auf Feiern gehen oder dann diese Seiten der Stadt irgendwie zu nutzen. Und andererseits habe ich dann aber auch hier wieder Freunde und super viele Möglichkeiten, halt am Abend spontan was mit jemandem zu machen. Und das würde halt dann wieder auf dem Land nicht funktionieren.
Und 2 Wohnungen kann man sich definitiv nicht leisten.
Nee, nicht mit der Mieterhöhung auch nicht.
Und was sind so deine Lieblingsorte hier in der Stadt?
Also, ich bin gern eben im Werksviertel. Da sind wir ja gerade eben auch, weil ich hier eben auch ins Fitnessstudio gehe, weil ich das irgendwie am liebsten mag. Da mag ich den Pool sehr gerne. Und Ich habe das Gefühl, hier ist es so ein bisschen unkonventioneller, was München angeht. Also irgendwie ist es so ein bisschen frecher und hier wurde sich so kreativer was gedacht, habe ich das Gefühl. Und hier habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, okay, das wirkt hier wie so eine Kantine. Mhm. Also so vor allem mittags rum, wenn dann einfach alle aus ihrem Büro strömen und sich was zu essen holen, dann habe ich das Gefühl so, ja, ich bin auch irgendwie Teil davon und bin hier irgendwie gerne um diese Mittagszeit rum, weil ich es irgendwie voll süß finde. Und hier sind einfach immer Menschen auch. Also in München gibt es so selten Plätze, wo ich dann wirklich oft unterwegs bin und mir denke so, ah ja, krass, hier ist was los, das ist voll cool, ich mag das.
Okay, also als Abschlussfrage, was würdest du in München gerne ändern? So ein München in 10 Jahren für dich?
Mehr Fahrradwege.
Mehr Fahrradwege?
Ja, also ich fahre einfach überall mit dem Fahrrad hin, weil wenn das jetzt nicht gerade auf meiner U-Bahn-Strecke liegt, mein Zielort, dann ist es immer schneller, mit dem Fahrrad zu fahren. Und sowieso, wenn ich irgendwie mit den Öffentlichen einmal umsteigen muss, bin ich schon so, ha, weiß ich nicht, ist mir ein bisschen zu stressig. Und ich finde, eigentlich ist es eh völlig in Ordnung, mit dem Fahrrad durch München zu fahren. Es gibt nur so, ja klar, natürlich immer so ein paar Stellen, wo man sich denkt so, ah, okay, hier fühle ich mich gerade irgendwie nicht so gut gesehen. Deswegen einfach da nochmal ein bisschen mehr ausbauen und vielleicht irgendwann mal wirklich eine autofreie Innenstadt. Ja, das wäre mein kleiner Traum.
Ob dieser Traum von Annika Gebhardt irgendwann in Erfüllung geht, es bleibt abzuwarten. Das war München persönlich. Eine weitere Folge erscheint in 2 Wochen. Und alle anderen Episoden finden Sie unter sz.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.